Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Was tun, wenn der Grund unter unseren Füßen wankt, wenn die Erde bebt? Was, wenn Steine schreien könnten, reden, erzählen? Das denke ich oft, wenn ich durch diese Stadt gehe, die so viel erlebt und erlitten hat. Wenn diese Steine Geschichten erzählen könnten, und viele tun das ja auch, Reste der Berliner Mauer, die von der deutschen Teilung erzählen, Stolpersteine im Pflaster, die an jüdische Bewohner dieser Stadt erinnern, die verfolgt und ermordet wurden, Häuser, die Jahrzehnte nach dem furchtbaren Krieg immer noch quasi durchschnitten sind, weil die eine Hälfte zerbombt und dann nicht wieder aufgebaut wurde. Ein einsames Fenster schaut dann oft nur noch aus der Fassade. Steine können reden. Sie können Geschichten erzählen, auch kleine Geschichten aus unserem Leben. Geschichten von Häusern und Wohnungen, in denen wir gelebt haben, von Straßen, auf denen wir gespielt haben und wo wir entlang spaziert sind. Und Steine sind immer auch Zeugen der ganz großen Geschichte, die sich dann mischt mit unserem Leben und unseren ganz individuellen Erfahrungen. Ich kann mich noch erinnern, als ich als Westberliner Schülerin noch Jahre vor dem Mauerfall an einem Ausflug in den anderen Teil meiner Stadt teilnahm. Und wir durften auch einen Blick in diesen Dom werfen, der so anders war damals. Feucht und nass, dem Verfall preisgegeben. Sie hätten ihn nicht wiedererkannt. Ein trauriges Zeugnis vergangener Pracht, aus politischen Gründen nicht mehr erwünscht. Wenn Steine schreien könnten, dann wäre diese Stadt vermutlich ein einziges Gewirr aus Geschichten. Sie würden erzählen von Leid, von Freude und Jubel, von Triumph und Niederlagen. Und an vielen Orten würde man es gar nicht aushalten, so laut wäre es. Nicht zuletzt auch hier an diesem Ort, als die Kuppel innerhalb des Zweiten Weltkrieges bei einem Luftangriff aufgerissen wurde und wie eine klaffende Wunde in den Himmel ragte. Steine erzählen Geschichten und mehr noch, sie überdauern sie, sie bewahren sie auf. Sie sind stumme Zeugen, oft Zeugen für das Leid. Wer durch Berlin geht, der sieht neben Größe und Pracht, neben Szenevierteln und Kiezen immer auch das andere, die Passion der Steine. Eine Leidensgeschichte dieser Stadt.
Nun dienen, die Es begab sich eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend, und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufheben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.
Mit diesem Hiob tritt einer ans Licht, der leidet. Einer von unzähligen Menschen in der Geschichte und heute und in Zukunft, die gelitten haben, die leiden müssen. Einer zeigt Gesicht, und dieses Gesicht ist schrecklich, im Falle Hiobs entstellt von einer Krankheit. Keiner mag ihn sehen. Aber einer zeigt Gesicht, einer kriegt einen Namen, er steht auf, er nimmt Gestalt an. Ein Mensch, dessen Leben einst gesegnet war, bis vor kurzem noch. Gesegnet, erfüllt, bis es ganz plötzlich in Trümmern liegt. Und wir wissen, das passiert. Und glücklich dürfen wir uns schätzen, wenn es uns nicht passiert, wenn wir sicher und gesund leben können. Wir hören von diesem Hiob, der heute auch in der Türkei leben könnte, neben den Trümmern seiner Existenz. Und das, was ihm widerfährt heute im Predigttext, ist nur der Anfang einer ganz langen, schrecklichen Leidensgeschichte. Viele weitere Schicksalsschläge werden folgen. Und ich persönlich weiß, ich hätte Mühe gehabt, nur einen einzigen davon zu verkraften. Hiob wird am Ende alles genommen, bis auf sein Leben. Und selbst das ist vermutlich kaum noch lebenswert für ihn. Hiob ist im wahrsten Sinne des Wortes geschlagen. Unschuldig. Er sitzt in der Asche, schabt den geschundenen Körper und zweifelt dennoch nicht an diesem Gott, sondern sagt diesen Satz, so ist er überliefert: Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Der Rest ist Schweigen in der Geschichte. Der Rest ist Passion, Leiden, aushalten. Und ich glaube, wäre Hiob damals zum Singen zumute gewesen und hätte es diese Sätze von Bonhoeffer schon gegeben, dann hätte er vielleicht eingestimmt in die eine Strophe dieses Liedes, was so gerne gesungen wird von guten Mächten, wunderbar geborgen, aber nicht die Strophe, die wir alle kennen, sondern die, die viel seltener gesungen wird. Da textete Bonhoeffer: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Hand aufs Herz, liebe Brüder und Schwestern, wer stimmte mit ein? Wer könnte das? Wem würde dabei nicht die Stimme zittern und die Hand, wenn dieser Kelch käme? Dankbar im Leiden sein, frei von Anfechtung und Verzweiflung, stärker als jede Versuchung. Alles steht auf dem Spiel, für Hiob und für Jesus, der in diese Passion hineingeht. Das Leben, die Existenz, alle Beziehungen, auch die Beziehung zu Gott. Der Glaube Hiobs, so stark wie eben besungen, einen anderen Grund kann niemand legen. Oder gewinnt am Ende doch das Leiden? besiegt das Leben, besiegt das Leiden am Ende das Leben, den Glauben und alle Zuversicht? Wenn man einem Menschen nach und nach den Grund entzieht, auf dem er steht? Noch ist an dieser Stelle der Geschichte nichts klar. Gott und Satan streiten sich, Hiob streitet mit seiner Frau, sein Leben fällt langsam in Trümmern. Hiob schreit und klagt noch nicht, aber das wird kommen. Hier, an diesem Punkt der Geschichte, leidet er still und so, dass man es doch sehen kann, wenn man es möchte. Und tatsächlich, dann kommen die anderen, die hier auch Namen tragen, Hiobs Freunde. Und ich stelle mir vor, sie waren vielleicht wenige Tage vorher noch bei ihm, als er noch Teil ihrer Welt war. Sein Leben gesegnet, glücklich, alles in Ordnung. Vielleicht haben sie zusammen gefeiert und dieses Leben genossen. Den Wohlstand, das Glück. Vielleicht hat Hiob sein Reichtum mit ihnen geteilt, in guter Gemeinschaft. Und nun ist alles anders. Die Freunde kommen aus ihrer heilen, hellen Welt in Hiobs kaputte, die sich langsam auflöst, so wie hier sein Körper sich aufzulösen beginnt, im Leiden. Und Hiob ist ganz offensichtlich ein anderer. Er scheint sich zu verändern, auch äußerlich, denn die Freunde, so heißt es im Evangelium, sie erkennen ihn nicht von der Ferne. Warum? Weil Leiden andere Menschen aus uns macht. Leiden entstellt, Krankheit verändert. Aber diese Freunde, diese Paargetreuen kommen trotzdem und schweigen, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.
Handeln im Leiden. Das Leiden macht empfindlicher für den Schmerz in der Welt. Es kann uns lehren, eine bessere Liebe aufzubringen für alles, was ist. Der Akt des Leidens ist dann Praxis, Tätigkeit. Wir handeln im Leiden. Wir nehmen wahr, wir drücken uns aus, wir weinen, wir verscharren oder graben aus, was wir in uns versteckt haben. Wir werfen ab oder nehmen Last auf im Leiden. Wir verbergen uns vor dem anderen oder stellen uns dar. Unsere Hoffnungen können sterben oder können wachsen im Leiden.
der Tag, der mich genahm. Die Nacht, die sprach, ein Leben blühte auf. Ihn überwältigte des Todes Dunkel und sie verkümmere in der Einsamkeit. Sie hofft umsonst auf Licht des jungen Tages und sehe nicht der Morgenröte. Warum verhüllte sie mein Innern nicht? Warum schlief ich nicht im ersten Schlummer? Oh, wie so sanft leck ich im Grabe um mit Königen, die Trümmer sich erbauen und Fürsten.
Hiobs Klage erklingt auch heute noch. Hiob und seine Freunde sind heute noch unterwegs. Ganz genau so wie das Leiden, das kommt und geht und sich so oft nicht fassen, nicht beherrschen lässt. So wie Satan weiterhin die Erde zu durchqueren scheint, so beginnt ja die Hiob-Erzählung. Satan, einst selber ein gefallener Engel, einer, der von der hellen Welt in die finstere fiel. Hiob ist auch gefallen. Der Boden wurde ihm über Nacht entzogen. Er ist heute da, wo die Steine und die Menschen schreien. Dort, wo nichts mehr auf dem anderen ist, kein Stein auf dem anderen, in der Türkei und in Syrien, wo von einem Moment auf den anderen alles in Schutt und Asche fiel. Schuldlos. Wie Hiob. Kamen Menschen ums Leben, wurden verletzt, haben alles verloren. Sie erkennen ihr Leben nicht mehr wieder und man erkennt sie auch kaum wieder, weil Leiden verändert. Ein Jahr, so scheint es, hat Satan nun die Ukraine durchwandert, kreuz und quer, und auch dort steht kaum noch ein Stein auf dem anderen. Die Menschen, die geblieben sind, leiden und die, die geflohen sind, auch mit ihnen. Passion. Sie ist so greifbar in diesen Tagen. Denn das ist ja Kennzeichen der Passion. Man kann sie sich nicht aussuchen. Man hat sie auch nicht verdient. Es gibt oft nicht einmal einen Grund. Leiden passiert. Es kommt über einen. Darum sagen wir ja auch, man erleidet. Und deswegen scheint sich beides auch auszuschließen, leiden und trotzdem noch handeln zu können. Der Text, den wir vorhin gehört haben von Dorothee Sölle, trägt die Überschrift Handeln im Leiden. Geht das überhaupt? Nimmt Leiden nicht das letzte Stück Würde, das letzte Stück Leben, indem es uns wehrlos macht, quasi zu einem Objekt, so wie Hiob? Ist nicht genau das so furchtbar am Leiden, und zwar nicht nur am eigenen, sondern auch an dem von anderen, dass wir dann das Gefühl haben, wir können nicht so wirklich etwas tun, weil das Leid sich ja nicht ungeschehen machen lässt, oft nicht einmal stoppen, weil wir oft eben wirklich nur zusehen können und bestenfalls aneinander denken oder spenden, demonstrieren, beten. Passion verändert. Und darum gehen wir auch hier in unseren Kirchen mit Beginn des Aschermittwoch in die Passionszeit. Ein bisschen wie die Freunde Hiob damals. Wir gehen hin, wir versuchen auszuhalten und nicht sprachlos zu sein. 7 Wochen. Weil das Leid, das kommt, so groß ist, dass es erst einmal, auch wie bei Hiob, eine Pause braucht, in der nicht gleich wieder Worte gemacht werden, getröstet wird oder Aktionismus passiert. Richtig schweres Leid braucht diese Pause, wo nur ausgehalten wird, Gesellschaft geleistet, geschwiegen, bestenfalls geweint und getrauert. Aber auch das, sogar das ist Handeln im Leiden. Nicht in der eigenen heilen Welt bleiben, sondern die des anderen aufsuchen, auch wenn sie nicht schön ist, auch wenn sie erschreckend ist. Aushalten. Und bestenfalls aus dieser Erfahrung heraus verändert ins eigene Leben zurückkehren. Auch das bedeutet Leiden. Es verändert unser Bewusstsein und bestenfalls kommt am Ende eine Haltung heraus, die Liebe aufbringt und ein Bewusstsein für alles, was man hat, was man ist und was einem an Gutem widerfährt. Von der großen Passion dieser Tage möchte ich am Ende zu der kleinen kommen, die sich ja auch ereignet in einem jeden Leben von uns. Vor wenigen Tagen wurde ein junger Mensch in dieser Stadt zu Grabe getragen. Das, was wir einen Schicksalsschlag nennen. Keiner weiß, warum und wieso. Es gibt kein Warum, warum ein 20-Jähriger an einem Hirntumor sterben muss. Es macht fassungslos. Man weiß nicht, was man sagen, was man schreiben soll. Man kann eigentlich nichts Angemessenes sagen. Und trotzdem fühlt man mit und weiß doch, dass man das auch eigentlich nicht kann, dieses unfassbare Leid einer Familie auch nur annähernd teilen. Trotzdem sind an diesem Tag unendlich viele Menschen gekommen, Freundinnen und Kollegen, Angehörige und Nachbarn. Die Kirche war voll mit Blumen und Lichtern und Weggefährten. Und alle sind von der Kirche mit zum Friedhof gezogen. Ein nicht enden wollender Zug einer stummen Klage, bei Wind und Regen und Kälte. Alle haben ausgehalten. Alle sind dabei geblieben und haben versucht, in diesen Stunden diese beiden Welten, die plötzlich auseinandergerissen werden bei einer solchen Erfahrung, irgendwie zu halten, in Verbindung zu bleiben. So steht dieser Satz von Hiob hier und heute im Raum und halt immer noch nach. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Ich glaube, keiner von uns weiß, wie die Antwort ausfallen würde im Fall der Fälle. Ob wir es schaffen, wenn es soweit ist. Wir können nur annehmen in einer solchen Situation oder daran zugrunde gehen. Wir können bestenfalls versuchen, uns vorzubereiten in guten Zeiten Und auch dazu, glaube ich, sind die kommenden Wochen der Passionszeit da. Auch darum ist diese Passion Jesu, die wir quasi mitgehen in den nächsten Tagen und Wochen, so ein bisschen wie das, was die Freunde Hiobs getan haben damals. Diese Zeit kann ein Licht werfen auf die kommenden Zeiten der Passion, die vielleicht auf uns wartet oder auf andere an anderen Orten dieser Welt, auf das Leid, was noch kommt und gelitten werden muss und auf die Rolle, die wir dabei spielen. Seien wir also still und bescheiden im Leiden, so wie die Freunde es auch waren, indem wir nicht wegschauen und nicht einfach ausblenden, was geschieht, indem wir nicht zu früh reden, nach Antworten suchen und billigem Trost und indem wir fremdes Leid aushalten und auch wenn es nicht schön ist, es an uns heranlassen. Das kostet Kraft, das erfordert auch Haltung. Und, um nochmal an Dorothee Sölle anzuknöpfen, es bedeutet Handeln. Es ist tatsächlich Handeln, eine solche Haltung. Was für einen Sinn macht die Passion? Sie kann andere aus uns machen. Sie kann unsere Sinne schärfen für das, worauf es ankommt in unserem Leben. Für das, was wichtig und bedeutsam ist. Dorothee Sölle schreibt, das Leiden macht empfindlicher für den Schmerz in der Welt. Es kann uns lehren, eine bessere Liebe aufzubringen für alles, was ist. Und ich ergänze, für alles, was wir haben und für alles, was wir sind. Damit wir andere sind, an all den anderen Tagen, an denen unser Leben ja keine Passion ist. Das übersehen wir vielleicht oft. An den vielen Tagen unseres Lebens, an denen die Klage schweigt und das Lob überwiegt, an denen Gott groß ist und sich wunderbar zeigt und handelt in unserem Leben. Amen.
Wolken, die Nachtwolken an deinem Himmel kann ich nicht vertreiben. Deinen Schmerz kann ich nicht von dir nehmen. Das Verlorene nicht wiederbringen. Lass mich dennoch, arm wie ich bin, an deiner Seite bleiben, bis das Leben die zarte Spur der Hoffnung in dein Herz zeichnet.